Neulich hat mich gerade mal jemand gefragt, was so der beste Job in meinem Leben war. Und da habe ich sofort gesagt, die Juice-Chefredaktion war irgendwie das Erfüllendste auf eine Art und Weise, weil ja, du hattest einfach jeden Monat am Ende des Monats dieses Heft in der Hand und du wusstest, was du gemacht hast und dass sich das alles irgendwie gelohnt hat. Pharrell Williams in Miami auf einem Hotelbalkon am Ocean Drive war auf jeden Fall ein Highlight. Kanye West mehrfach zu treffen war krass, also nicht immer positiv krass, aber einfach interessant. 50 Cent war heftig so, immer wieder charismatischer Typ, wahnsinnig guter Interviewgast. Dann habe ich aber auch sehr viel so eben deutsche KünstlerInnen interviewt und muss auch sagen, dass ich da bald mehr Lust drauf hatte, als irgendwie mit den US-Stars mich zu treffen, weil das dann doch immer so sehr nach Protokoll lief. Wenn es jetzt nicht sowas war wie bei Common in Prag, dann war es halt schon wie bei Nas, ne? Irgendwo 10 Minuten in einem Hotel.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Statt 10 Minuten in einem Hotel haben wir 2,5 Stunden vorm PC gesessen und geplaudert. Stefan Kunze wollte ich auch schon seit Jahren interviewen, da muss ich das ja lohnen. Stefan war von 2007 bis 2013 Chefredakteur vom Juice Magazin, das mein Bild auf Hip-Hop extrem geprägt hat und mich auch ein bisschen motiviert hat, selbst Musikjournalist zu werden. Wir sprechen darüber, wie Nirvanas Album Nevermind Stefans Leben verändert hat, wie er angefangen hat, für sehr viele Musikmagazine zu schreiben und welche absurden Interviewsituationen er zum Beispiel mit Nas und Common erlebt hat. Und natürlich sprechen wir über seine Zeit als Juice-Chefredakteur. Haben ihn bei Rezensionen persönliche Bekanntschaften beeinflusst? Was hätte man rückblickend besser machen können? Und die alles entscheidende Frage, konnte man sich das Juice-Cover kaufen? In der nächsten Folge und somit Teil 2 des Interviews spreche ich mit Stefan über seine Zeit nach der Juice. Da hat er erst 3 Jahre im Künstlermanagement gearbeitet und dann für mehr als 5 Jahre bei Spotify. Mittlerweile ist er freier Autor, Berater für die Universal Music Group, hat ein Buch namens Zen Style rausgebracht und veröffentlicht seit fast 2 Jahren den Musik- und Kultur-Newsletter Zen Sounds. Abonniert den unbedingt, verlinke ich euch in der Beschreibung. Folgt dem Thematakt-Podcast, um die nächste Folge mit Stefan nicht zu verpassen. Hinterlasst auch bitte eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Neuerdings könnt ihr bei Spotify auch kommentieren. Macht das doch mal. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann gerne über paypal.me/thematakt. Da könnt ihr eine Spende da lassen. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview. Ja, Stefan Kunze, schön, dass du da bist im Thematakt-Podcast. Lange auf meiner Liste gewesen, jetzt klappt es endlich.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Erste Frage ist ganz, ganz entspannt. Wie heißt eure Hündin?
Quinn.
Quinn, nach Quincy Jones benannt.
Nee.
Quinn Latifah.
Nicht unbedingt. Es ist ja bei Hunden so, dass die immer nach dem, also der Wurf hat einen Anfangsbuchstaben. Und nun hatten wir eine Hündin aus einem Wurf, der mit Q beginnt. Und da ist die Auswahl naturgemäß ein bisschen limitiert und wir fanden Quinn einfach ganz schön.
Ah, okay, von der Regel habe ich auch noch nicht gehört. Ich dachte, das wäre jetzt, also mich hat es einfach interessiert, ob das auch eine Musikreferenz beinhaltet, aber ist jetzt gar nicht der Fall, ja?
Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Ich hatte früher in meinem Leben Katzen, die nach Musikerinnen benannt waren. Ich hatte eine Katze, die Missy hieß. Ich hatte eine Katze, die Foxy hieß. Also es gab schon diverse Musikreferenzen bei meinen Haustieren, aber Quinn ist einfach nur ein schöner Name.
Also Missy Elliott und Foxy Brown nehme ich an.
Ja.
Dann starten wir doch mal ein bisschen tiefer. Wie würdest du sagen, beeinflusst Musik derzeit immer noch dein Leben? Also wie es in der Vergangenheit gewesen ist, da werden wir auf jeden Fall jetzt nochmal ausführlich drüber sprechen. Aber wie ist es denn derzeit eigentlich? Was wäre dein Leben ohne Musik? Kannst du dir das vorstellen?
Nein, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Also Musik ist eine der allerwichtigsten Sachen in meinem Leben gewesen, seit ich irgendwie, also soweit ich zurückdenken kann, bis ich habe neulich mal nachgeforscht. Also meine ersten Platten habe ich mir tatsächlich mit 7, 8 gekauft, eigene Platten.
Krass.
Und ja, auch bis heute, jetzt mit Mitte, fast Ende 40, ist Musik immer noch das absolut Wichtigste in meinem Leben, würde ich fast sagen. Und beeinflusst meinen kompletten Alltag, meinen Beruf, meine Freizeit, alles. Ich beschäftige mich von morgens bis abends eigentlich mit wenig anderem, zum Leidwesen mancher Menschen in meinem Umfeld.
Ist es so?
Nein, das ist jetzt mehr so, also, ist kein Problem, aber es ist natürlich schon, also Musik ist für mich sehr, sehr wichtig, hat einen extrem hohen Stellenwert und ich sage jetzt mal, Menschen, die mit Musik gar nichts anfangen können oder da wenig Bezug zu haben, zu denen habe ich dann auch oftmals wenig Schnittmenge so und deswegen teilweise bleibt dann eben vielleicht auch mal der Kontakt auf der Strecke, wenn da nicht mehr so viel Schnittmenge besteht.
Okay, das heißt, da ist wahrscheinlich eher ein musikalisches Umfeld, obwohl du jetzt ja weggezogen bist aus Berlin oder nicht mehr so viel Zeit in Berlin verbringst auf jeden Fall. Und ich vermute, nachdem du da hier halt viele, viele Jahre gelebt hast, die meisten Kontakte auch in der Musikindustrie geknüpft hast. Aber wie connectest du dich jetzt gerade mit Leuten, auch aus der Musikszene? Also wenn du sie halt nicht mehr so regelmäßig triffst vor allen Dingen?
Also ich bin natürlich noch viel in Berlin und bin auch viel auf Festivals oder auf irgendwelchen Events, wo ich dann hinfahre. Bin im Moment jetzt die letzten Jahre auch viel in London, weil sich halt meine ganze, sag mal, berufliche Tätigkeit und so auch eher international abspielt seit einiger Zeit schon. Und treffe schon Menschen nach wie vor. Also ich bin jetzt nicht komplett, bin ja kein Einsiedler oder so. Aber klar, das Internet spielt auch eine Riesenrolle und ich glaube, das ist bei vielen, die auch noch in Berlin wohnen, auch nicht anders, dass die sich mehr übers Internet und die üblichen Kommunikationskanäle dort unterhalten, als jetzt irgendwie in real life im Café treffen. Aber wenn ich in Berlin bin zum Beispiel, dann gehe ich sicher, dass ich halt Leute auch wirklich dann face to face, wie man so schön sagt, treffe und nicht nur virtuell.
Ja, ist auf jeden Fall auch ein trauriger Fakt bei mir, dass ich bei manchen Leuten, die in derselben Stadt lebe, dann auch denke, okay, man sieht sich irgendwie zum Geburtstag und das war's. Oder selbst dann ist halt irgendwie die Person gerade im Urlaub gewesen, dann ist es einfach 2 Jahre her, dass man sich gesehen hat. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen traurig, aber irgendwie ja leider im Erwachsenenalter ein bisschen Realität, ne? Außer man investiert sehr viel Zeit und ist da ein bisschen mehr hinterher, aber kostet auch Energie, muss ich sagen, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, mit zunehmendem Alter schrumpft auch der Kreis von Menschen, mit denen man sich oder mit denen ich mich permanent jetzt unterhalten muss und die ich treffen muss. Also das ist vielleicht auch nicht mehr ganz so intensiv wie vor 10 oder 15 Jahren. Da ist dann eher so ein kleiner Kreis von Leuten, die mich auch schon lange begleiten. Und dieses, worauf du auch wahrscheinlich so ein bisschen anspielst, dieses Musiknetzwerk, was ja auch eher so ein bisschen Business gesteuert ist, das sehe ich dann eben auf den entsprechenden Veranstaltungen oder eben auch im geschäftlichen Kontext. Wobei ich sagen muss, dass ich das extrem runtergefahren habe, ne? Also als ich noch in Berlin gelebt habe, Vollzeit sozusagen, bin ich schon auch zu meiner Anfangszeit gerade viel auf die üblichen Events und Partys gegangen und das habe ich dann aber relativ schnell auch aufgehört. Am Anfang war das sicherlich auch so ein bisschen dieser Glaube, dass man da irgendwie wichtige Connections knüpft, die einem irgendwie helfen könnten im Business oder irgendwie im Fortkommen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass dem in meinem Fall nicht unbedingt so war, sondern dass das eigentlich was eine Geschichte war, die man sich erzählt hat, ne? Also dass man eigentlich auf diesen Veranstaltungen und Partys sich sehr im Kreis gedreht hat, immer um die gleichen paar Leute und dass das, was jetzt wirklich geschäftlich einen Effekt hat, in der Regel dort nicht passiert ist.
Ja, da hast du dich dann ja irgendwann auch komplett rausgezogen, erzählst du. Hatte das Konsequenzen, habe ich mich gefragt. Also du sagst ja, dass du am Anfang oder in deiner Juice-Chefredakteurszeit auch so ein bisschen aus Ego-Gründen gerne auf die Gästenliste geschrieben hast oder einfach dich zeigen wolltest, um da zu sein, um zu zeigen, ich bin präsent und auch Angst hattest, dass, wenn du nicht da bist, das einen negativen Effekt haben könnte. Hast du denn das Gefühl, dass es einen hatte? Dass du dann irgendwann nicht mehr da warst?
Nee, für mich persönlich nicht. Nun könnte man aber natürlich sagen, dass ich vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich entschieden habe, dass ich das nicht mehr so viel machen möchte, ohnehin schon das sogenannte soziale Kapital angesammelt hatte und meine Verbindungen schon geknüpft hatte, die für mich relevant waren. Weißt du, ich habe für mich gemerkt, die relevanten Verbindungen, die sind dann doch eher so welche, die wo ich die Leute beim Mittagessen treffe oder zum Café oder zum Spaziergang. Und gerade auch in der Covid-Zeit hat sich dann irgendwie so eine totale Praxis des gemeinsamen Spazierengehens und sich Unterhaltens über Musik und die Dinge, die uns so beschäftigen, ergeben. Und das ist für mich wertvoller als jetzt so Groß-Events oder das, was ich halt früher auch so aus Ego-Gründen gern wahrgenommen habe, eben auf den Gästelisten stehen und dann nicht hingehen, weißt du? So dieses, aber ich will zumindest eingeladen werden. Mhm. Also so war das früher tatsächlich bei mir ein bisschen. Da war mir auch ganz wichtig, dass ich irgendwie ja überall, dass man an mich denkt, ne? Also dass ich halt irgendwie eine Rolle spiele, wenn die Menschen ihre Listen da zusammenstellen. Und das ist natürlich wirklich rein Ego gesteuert gewesen und hat jetzt keinen negativen Effekt für mich und mein Leben, dass ich das ein bisschen abgelegt habe.
Nochmal ganz zurück, was waren das denn für Platten, die du so jung gekauft hast? Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich in so jungem Alter was gekauft hätte. Ich glaube nicht. Also für meine Schwester habe ich mal eine Maxi gekauft oder so, aber ich glaube mit 7 habe ich noch keine Musik so krass gefeiert oder das Geld da investiert.
Ja, ist auch sehr unterschiedlich, ne? Auch wenn ich mit anderen MusikjournalistInnen spreche. Viele fangen so mit 11, 12, 13 an, eigene Platten zu kaufen. Bei mir war es eben sehr früh. Da bin ich aber auch nicht allein. Da gibt es auch andere, die. Ich habe zum Beispiel eine enge Kollegin, mit der ich viel zusammenarbeite, die genauso alt ist wie ich, also gleicher Jahrgang. Und tatsächlich im selben Sommer, nämlich 1985, die gleichen zwei 7-Inch-Singles gekauft hat. Das haben wir neulich festgestellt, ja. Und diese beiden Singles waren Part-Time Lover von Stevie Wonder. Und jetzt muss ich gerade kurz überlegen, was die zweite Single war. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Musst du der Kollegin schreiben.
Es fällt mir bestimmt später noch ein. Aber also ich habe eigentlich am Anfang natürlich Popmusik im weitesten Sinne gehört. Also das, was in den 80er Jahren, als ich eben jung war, in den entsprechenden Chart-Fernsehsendungen lief. Formel 1, Ronnys Popshow. Ne, solche Sachen gab es damals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja noch, bis dann irgendwann eben auch Kabelfernsehen kam und MTV. Und mit MTV hat sich dann für mich auch eine ganz weite Welt eröffnet und sehr viele Subgenres habe ich dann entdeckt. Vorher war ich schon, also ich hatte schon auch als relativ junger Typ dann ein Interesse so an Metal und auch an frühem Hip-Hop. Also ich erinnere mich an halt so die erste Beastie Boys und Run DMC mit Walk This Way und so diese typischen Sachen, die so Ende der 80er eben in die Haushalte auch hier in Europa gelangt sind. Ja, aber ne, wie gesagt, Pop, Metal, Hip-Hop, dann Anfang der 90er eben mit MTV so eine ganz breite Strömung. Also ich meine, als ich 14 war, kam Nirvana Nevermind raus. So, ne? Also und das sagt eigentlich auch schon alle, also das ist so, war extrem zentral für mein Musikverständnis und wo ich so hingegangen bin, ne? Weil das war einfach so ein Schlag ins Gesicht von allem. Das war, also ich habe das Video auf MTV gesehen und mir war völlig klar, auch wenn ich es vielleicht nicht in Worte fassen konnte, dass das was ist, was die Welt verändert und was auch mich und mein Leben verändern wird. Das ist auch, also ne, das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber das ist tatsächlich passiert, weil ab dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich für so viel verschiedene Musik interessiert, die aber immer irgendwie so ein bisschen abseits des Mainstreams stattgefunden hat. Mit Hip-Hop war es was Ähnliches. Hip-Hop war in den 90er Jahren, als ich dorthin gefunden habe, eine Subkultur, die überhaupt nicht im Mainstream verankert war. Wir waren halt eigentlich Leute, die eher im Schulhof am Rand standen. Und das ist, glaube ich, heute schwer nachvollziehbar, ne? Nach dem Siegeszug, den Hip-Hop so die letzten 10 Jahre und auch vorher ja schon so hingelegt hat, ist es ja eine absolute Mainstream-Kultur geworden. Heute hört ja jeder Hip-Hop. Ne? Also, und damit da rede ich nicht nur von Jugendlichen und jungen Menschen, sondern eben einfach wirklich. Ne, du kannst doch auf irgendwelche Plattformen wie LinkedIn oder so gehen und da posten permanent irgendwelche 50-jährigen Marketingmanager irgendwie ihre Lieblings-Hip-Hop-Songs. Also es ist halt eine richtige, krasse Mainstream-Kultur geworden. Und für mich war Hip-Hop eben eine von mehreren Subkulturen, die ich in den 90er Jahren entdeckt habe, die ich interessant fand, weil sie sowohl musikalisch als auch so vom Lebensgefühl her eine Alternative aufgezeigt hat zu eben dem vorherrschenden Mainstream, der in den 80ern, 90ern bedeutete Konsumismus. Ne, wir reden ja von einer Ära, in der politisch so ein bisschen der Backlash kam von den 60ern und 70ern, die sehr progressiv und so nach neuen Ideen lechzend waren. Und dann hattest du in den 80ern diesen totalen Konsumismus-Backlash, der in den 90ern auch noch fortgewirkt hat und auch so ein bisschen, ne, ich glaube, ein Teil dieser Generation X halt so, ne, die eigentlich an nichts mehr geglaubt hat, sehr zynisch und ironisch sich verhalten hat und da war sowas wie Nirvana und auch früher Hip-Hop, das hat mein Leben so mit Sinn erfüllt.
Und wie bist du dann zum Schreiben gekommen?
Also ich war auch schon wieder als Kind jemand, der sehr viel gelesen hat, von Anfang an. Also ich habe immer viel gelesen. Ich war auch Einzelkind, eher introvertiert und habe dann, dadurch, dass ich mich so sehr für Musik interessiert habe, eben begonnen, auch in den 90er Jahren Musikmagazine einfach zu inhalieren, wie ein Wahnsinniger. Ich habe mir eigentlich am Kiosk dann von meinem Taschengeld alles gekauft. Na, am Anfang auch natürlich Bravo und Pop-Rocky und was es damals so gab. Und später dann aber eher so Genre-Magazine, alles. Von Metal Hammer bis Rolling Stone und ne, dann eben natürlich auch Hip-Hop-Magazine, wobei es in Kiel, wo ich aufgewachsen bin, gab es am Bahnhofskiosk eben The Source als Importheft. Das war sehr teuer. Das konnte ich mir auch nicht immer leisten. Das habe ich mir ab und zu dann mal gekauft. So ab Mitte der 90er, würde ich sagen.
Im Bahnhof gelesen.
Oder eben am Bahnhof gelesen, durchgeblättert. Damals hatte man noch kein Handy, wo man dann irgendwas abfotografieren hätte können. Aber so für, ne, mir auch Notizen gemacht, versucht, Sachen mir zu merken. Platten, Namen und Namen von KünstlerInnen. Und dann kamen ja auch irgendwann schon die ersten deutschen Hip-Hop-Magazine und auch andere Magazine. Ich habe Specs gelesen wie ein Wahnsinniger. Specs war vielleicht noch viel einflussreicher für mich persönlich und mein Schreiben als jedes Hip-Hop-Magazin, das es gibt. Ja, und auch wie Leute in der Specs über Hip-Hop geschrieben haben, war für mich immer wichtiger, als wie Leute in Hip-Hop-Magazinen geschrieben haben. Meine Vorbilder an Autoren waren Leute wie Markus Hablitzel oder Thorsten Schmidt oder andere Leute, die in der Specs eben über solche Musik geschrieben haben, über Hip-Hop, auf eine Art und Weise aber, die Hip-Hop ernst genommen hat und nicht oberflächlich war, aber auch nicht so einen komischen feuilletonistischen Dünkel hatte, wo man so auf etwas herabgeblickt hätte oder so. Ne? Hm. Und das fand ich halt immer toll. Und ich habe dann Jura studiert nach der Schule und während des Jurastudiums kam ich so irgendwie auf die Idee, ja, so für Musikmagazine schreiben wäre eigentlich cool, ne? Und da hatte ich auch einen Freund, der hat mich dann in Kontakt gebracht mit den Leuten von so einem Hamburger Hip-Hop-Magazin, das gibt es schon ewig nicht mehr, Wicked hieß das. Mhm. Und das war so, ne, damals gab es Juice und Backspin, das waren die beiden großen. Backspin war so ein bisschen das Oldschooler-Heft, sehr viel Graffiti, sehr, ne, so Tradition, Kultur und so weiter. Juice hatte so ein bisschen das Image von, okay, das sind eher die Modernen, die schauen eher so auch nach Amerika und das ist sehr so, ne, sehr musikbezogen, weniger so Hip-Hop als Gesamtkultur. Und dann gab es eben noch Wicked, die waren so ein bisschen unter ferner Liefen und auch eher uncool. Was ich aber irgendwie auch ganz anziehend fand. Und ich hatte eben dann diesen Draht zu denen über den Freund, der mich da vermittelt hat. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht in der Redaktion, 6 Monate zum Ende hin meines Studiums schon. Und das Gute war eben, dass ich da eigentlich am 3. Tag angefangen habe, richtige Geschichten zu schreiben. Ne? Das waren damals so 2 Typen, die in Bergedorf in Hamburg in so einem Büro in der Einkaufszone saßen und irgendwie ihr Magazin von da gemacht haben, eben ein Chefredakteur und ein Anzeigenleiter. Und ich war dann so die 3. Person einfach in der Redaktion, habe da angefangen zu schreiben, zu arbeiten und auch eben gleich zu veröffentlichen und dafür bezahlt zu werden. Das war für mich augenöffnend, dass man damit irgendwie Geld verdienen konnte. Ne? Und ich wusste eben sehr viel über Musik durch die vielen, vielen Jahre davor, die ich mich damit beschäftigt habe und auch konkret über Hip-Hop, beziehungsweise ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt auch nochmal sehr viel stärker in den Hip-Hop reingearbeitet, weil ich eigentlich vorher musikalisch auch schon wieder ein bisschen woanders unterwegs war in der Zeit.
Was heißt eingearbeitet?
Naja, ich musste mich dann schon auch, wann war denn das? 2002. Und die Jahre davor, muss ich gestehen, habe ich mich nicht so wahnsinnig viel mit Hip-Hop beschäftigt, sondern meine große Hip-Hop-Zeit war eigentlich da so, sag mal, von 93 bis 98, vielleicht noch so 99. Und dann kamen so ein paar Jahre, wo ich eigentlich viel andere Musik gehört habe. Ne? So vieles, was eben auch in der Specs besprochen wurde, viel Elektronisches. Und ich muss auch dazu ganz konkret sagen, ne, ich war immer ein Musikfan. Ich habe mich nie als einen Genre-Fan gesehen und so auch nicht Musik gehört, sondern ich fand immer sehr viele unterschiedliche Sachen spannend. Und Hip-Hop war eines von mehreren Genres, das ich besonders interessant fand und hat halt natürlich auch einen hohen Identifikationswert für mich gehabt. Ich bin auch rausgegangen, habe Graffiti gesprüht und habe auch sicherlich so mich so ein bisschen so angezogen, aber ich war immer so ein bisschen ein weirder Typ, muss man auch sagen, als Jugendlicher. Also ich habe nie so eine Uniform getragen und in so ein Bild reingepasst davon, wie jetzt ein Hip-Hopper vielleicht auszusehen hat oder so, sondern es war immer eine sehr weirde Mischung aus Einflüssen, die ich halt cool fand. Ne? Ich war irgendwie Skateboarder, aber eben auch sehr beeinflusst durch diese Grunge- und Alternative-Bewegung, also viel so Flanell-Karos und irgendwie viel zu lange Wollpullover, die an den Ärmeln irgendwie abgewetzt waren. Und ich weiß, dass ich eine Zeit lang einen Zylinder getragen habe. Ich habe ich hatte so eine stand total auf Gothic Rock und so. Ich war riesen The Cure-Fan, Joy Division, Bauhaus, all diese 80er-Bands. War halt was ich total geliebt habe und habe auch selber in einer Band damals gespielt. Also es ist unter ferner Liefen, aber ich habe Bass gespielt und wir haben so ne, The Cure und Joy Division gecovert und sowas und halt eben dann auch viel Schwarz und ne, wenn man am Wochenende ausgegangen ist, sogar mal Kajal drauf gemacht, dann aber irgendwie auch ein bisschen dafür geschämt, Haare auftupiert, dann irgendwie einen komischen Kinnbart wachsen lassen, weil die ganzen Grunge-Typen das hatten, so der Alice in Chains-Sänger irgendwie so aussahen. Also ich glaube, so normal als Jugendlicher, dass man irgendwie ne alles Mögliche cool findet, aber bei mir hatte es eben auch immer total viel damit zu tun, dass ich einfach mich musikalisch überhaupt nicht auf ein Genre festlegen mochte und wollte. Und lange Antwort jetzt, habe dann in der Wicked-Zeit halt gemerkt, okay, ne, hier ist ein Hip-Hop-Magazin, hier geht's nur um dieses Thema und dann muss ich mich jetzt wirklich tief einarbeiten im Sinne von mich damit nochmal viel intensiver beschäftigen, als jetzt irgendwie nur so die paar Platten hören, die mich interessieren und habe dann noch, ne, wurde bemustert, auf einmal habe ganz viel Musik bekommen, die ich sonst vielleicht auch gar nicht mitbekommen hätte und bin dann so relativ tief auch erst in den deutschen Hip-Hop reingekommen, den ich vorher zwar so aus der Distanz beobachtet habe und mitbekommen habe, auch aus Interesse, aber eher so wie alle anderen. Ne? Ich habe Lost in Music gesehen und dachte, ach krass, die machen da am Jungfernstieg in Hamburg auch irgendwie Rap auf Deutsch. Okay, cool, so. Manches fand ich auch ganz geil, manches fand ich total wack. Also ich weiß halt, dass ich zu jung war für dieses Advanced Chemistry Ding. Das, ne, fand ich nie ansprechend, weil die Art und Weise, wie die gerappt haben und wie die Musik war, das war mir zu rückwärtsgewandt, das war zu alt. Und sowas, was ich halt an amerikanischem Hip-Hop mochte, zu der Zeit, was weiß ich, Nas, Mobb Deep, Wu-Tang und solche Sachen, das gab es halt in Deutschland nicht in der Form. Ne? Und das kam dann erst so mit, ich will jetzt mal sagen, mit Sammy und Curse und solchen Sachen. Ne? Als die dann groß wurden, dann, das fand ich auch cool, hat mir auch gefallen. Und ja, bei Wicked habe ich aber trotzdem noch viel mehr über amerikanischen Hip-Hop eigentlich geschrieben.
Was für Geschichten hast du bei Wicked so gemacht?
Boah, ey, alles Mögliche. Ich weiß nur, das erste, was ich veröffentlicht habe, war, glaube ich, eine Cameron-Review oder so zu Come Home With Me. Ich habe auf jeden Fall ein Interview mit Moses gemacht. Moses Pelham war eins meiner ersten Interviews, definitiv so. Das war auch krass, weil ich halt total eingeschüchtert war von dem und auch irgendwie beeindruckt, weil Rödelheim hat man natürlich schon mitbekommen. Das war ja schon irgendwie massiv in den 90ern so und ich hatte auch die CDs von denen und so. Und dann war es, glaube ich, ein Glashaus-Album, was promotet werden sollte. Und ich habe ihn dann irgendwie interviewt, noch mit Cassandra Steen auch. Ja, und dann, und dann Nas. So, und dann war ich irgendwie gerade 3 Monate bei Wicked und dann hieß es so, ja, Nas kommt nach Hamburg und du kannst jetzt irgendwie Nas interviewen, wenn du Bock hast. So, und ich war natürlich Feuer und Flamme, riesen Nas-Fan, totales Idol. Hatte da mega Bock drauf, hat mich auch gut vorbereitet. Und dann war es aber das, was wir MusikjournalistInnen halt auch kennen. Es war halt so ein sehr herzloser, seelenloser Termin in so einem 5-Sterne-Hotel, wo der irgendwie in so einem Zimmer war und dann wurden die JournalistInnen da so in 10, 15 Minuten Slots so durchgeschleust. Und der lag halt so, als ich reinkam, lag der so auf dem Bett und hatte so, hatte kein T-Shirt an. Und der hat ja diese Tätowierung, God's Son, so, ne, auf dem Bauch. Und hat halt einen Joint geraucht, fette Goldkette um den Hals, so. Also er hat halt auf cool gemacht, so, ne. Ist ja auch cool, ist okay, weil es ist nah, so, ist alles in Ordnung, kann man machen. Ich war aber ziemlich genervt irgendwie von dieser Pose, weiß ich noch. Mir ging das irgendwie auf den Keks, diese also für mich aufgesetzte Coolness so. Ich weiß nur, dass ich halt absichtlich blöde Fragen gestellt habe. Da war gerade dieser Jay-Z-Beef und ich hatte auch so eine Rockerwear-Jacke an, lustigerweise. Habe ich aber gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Ich habe das gar nicht, ich dachte, das war halt ein Anzeigenkunde von uns und die Klamotten lagen da rum bei uns im Büro. Ich habe das halt angezogen, so whatever. Und dann war der schon genervt von der Jacke. Und dann habe ich natürlich extra noch Fragen gestellt zu Jay-Z. Und dann weiß ich noch, dass das Interview nach 7 oder 8 Minuten abgebrochen wurde von einem Security, der dann mich freundlich, aber bestimmt aus dem Hotelzimmer begleitet hat. Und das war eine sehr negative Erfahrung als erstes Interview mit einem meiner amerikanischen Hip-Hop-Helden.
Hättest du ihm vielleicht noch die Jacke so über den nackten Körper legen können, um es schlimmer zu machen?
Ja, weißt du, ey, das Ding ist, ich war ja total Fan und bis heute finde ich, ist das einer der allerbesten Rapper so. Aber ich habe da halt gesehen, wie diese Industrie funktioniert, so zum ersten Mal, ne, mit diese kurzen Slots und dann geht man da rein und holt sich seine O-Töne ab und so. Das ist halt alles, also aus heutiger Sicht finde ich das total überflüssig und blöd. Aber damals war das halt eben auch noch so, das musste eben gemacht werden. Und ja. Aber gut, das war meine ersten Gehversuche im Musikjournalismus, speziell dann eben im Hip-Hop-Journalismus bei der Wicked.
Und die Ghetto Fabulous gab es dann auch irgendwann? Oder?
Die gab es auch parallel schon. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zeitlich war, aber die gab es parallel. Es gab ja dann einige Hip-Hop-Magazine in Deutschland. Ghetto Fabulous war ein Magazin, das von einem Amerikaner, Deutsch-Amerikaner, glaube ich, in Süddeutschland aufgezogen wurde. Ich glaube, der saß eben da in Bingen am Rhein. Der hat halt mit seiner Lebensgefährtin 2 Magazine rausgegeben für eine gewisse Zeit. Das waren Ghetto Fabulous für deutschen Hip-Hop und Bounce für amerikanischen Hip-Hop. Und den habe ich kennengelernt noch während meiner Wicked-Tätigkeit und dann habe ich halt auch für Bounce und für Wicked, für Ghetto Fabulous geschrieben. Mhm. Und eine Zeit lang dann auch die Redaktionsleitung für Bounce übernommen. Das war aber eine relativ kurzlebige Beziehung.
Ach, für das Amerikanische hast du dann sogar die Redaktionsleitung übernommen?
Ja, genau. Also primär habe ich für Bounce gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob ich für Ghetto Fabulous habe ich sicherlich auch mal was geschrieben, aber viel mehr hatte ich damit eigentlich nicht zu tun.
Aber auf Englisch dann auch schon geschrieben?
Nee, war alles auf Deutsch.
Ach so, okay. Aber wie würdest du die beiden Magazine dann auch beschreiben? Also aus dieser ganzen, du meinst ja, die Juice hatte damals auch schon das Standing, dass sie die neueren, fresheren waren oder kam das erst später?
Nö, ich glaube, das war schon da so, ne? Also es hören jetzt die Backspin-KollegInnen sicherlich nicht so gerne, aber es galt damals in meinen Kreisen zumindest schon so ein bisschen so, Backspin ist cool, credible, authentisch, vor allem viele Writer haben es gekauft wegen der Graffiti-Seiten in der Mitte, aber der Musikteil war für viele so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, die waren irgendwie nicht so ganz vorne dran an den neuesten Sachen und die haben sich auch nicht so, also, keine Ahnung, heute klingt das ein bisschen albern, aber damals gab es ja wirklich in der Hip-Hop-Szene einen großen Diskurs darüber, was darf man kommerziell und was nicht. Und ich hatte so das Gefühl, in der Backspin war es eher noch so ein bisschen, alles, was irgendwie kommerziell erfolgreich war, wurde so ein bisschen kritisch beäugt, während in der Juice die Sachen eher total affirmativ abgefeiert wurden. Und da hat man dann eben auch die großen Ami-Stars aufs Cover genommen. Auch eine Missy oder so, ne? Oder eine Foxy Brown war auf dem Cover von der Juice und Leute, die halt einfach große Stars in Amerika schon waren. Und Backspin hat eher so ein bisschen diesen kulturellen Film sich gefahren. Was auch, also finde ich aus heutiger Sicht eigentlich auch geil, dass die das gemacht haben. Mir lag damals Juice irgendwie näher, so vom Spirit her, fand ich. Also wenn ich es gelesen habe, fand ich die Texte in Juice immer fresher. Also das war einfach mehr so, wie ich auch auf Musik geschaut habe. Und ich hatte das Gefühl, da sitzen auch mehr Leute, die ein... Es ist jetzt ein bisschen fies, aber ich glaube schon, dass, also weißt du, ich dachte, die haben einen etwas weiteren Horizont, ein bisschen so, schauen nochmal über den Tellerrand hinaus, während Backspin waren für mich so, in meiner Welt, ich kannte die ja nicht, ne, aber ich dachte, das wären so Typen, die halt auf Jams rumhängen und für die Hip-Hop irgendwie alles ist und ansonsten gibt's da links und rechts nicht viel. Mhm. Und du hattest jetzt gefragt, wo ich da Bounce und Ghetto Fab sehen würde. Pff, schwer zu sagen. Waren ja auch irgendwie eher kleine Magazine. Ne? Man hat versucht, da irgendwie eine Identität. Ich meine, Bounce war einfach der Versuch, ein Heft über amerikanischen Hip-Hop für eine deutsche Audience zu machen. Und das zu einem Zeitpunkt, also damals 2002, 2003, wo das wahrscheinlich auch einfach noch zu früh war. Ne? Also das war... nicht zum Scheitern verurteilt, aber vom Konzept her wahrscheinlich einfach nicht der richtige Moment.
Und wann war dann für dich der richtige Moment, zur Juice zu gehen? Das war dann die nächste Station, ne? Also du hast ja dann dein Studium beendet, nebenbei geschrieben. Ja. Bist du eigentlich dann irgendwie, also Anwalt bist du ja nicht, oder?
Doch.
Du hast alle Examen, alles mitgemacht, um das zu machen und um dann aber am Ende kein einziges Mal als Anwalt zu arbeiten.
Nee, das stimmt nicht so ganz. Also ich versuche mich da kurz zu fassen, aber es war so, dass ich während meines Studiums viel frei geschrieben habe. Das war meine Leidenschaft, da hatte ich dann Bock drauf. Und durch die ersten Erfahrungen bei Wicked und Bounce und so weiter hatte ich dann auch irgendwie Referenzen, die ich vorzeigen konnte. Dann relativ bald auch schon eine E-Mail an die Juice geschrieben. Und ich hatte eine Missy Elliott Review in der im Musikexpress veröffentlicht. Und die war ganz gut. Und dann habe ich die an die Juice geschickt. Und dann hat mir sofort der Davide Bortort zurückgeschrieben und hat gesagt, hey, cool, dass du dich meldest, die Review ist super und wenn du Bock hast, für uns zu schreiben, be my guest. Das war für mich, da war ich, hatte das Gefühl, jetzt gehöre ich dazu, jetzt bin ich irgendwie aufgenommen im Kreis der Allwissenden und habe eigentlich von dem Zeitpunkt an eben, das war 2004, für Juice freigeschrieben und auch sehr bald recht viel geschrieben. Also ich habe wirklich jede Ausgabe mehrere Geschichten beigesteuert, sehr schnell, weil ich eben auch mit der Redaktion gut konnte und die Texte mochten und die das Gefühl hatten, das passt da gut ins Heft. Habe ich sehr schnell große Aufträge bekommen, bin für die extrem viel rumgeflogen, auch da schon. Das war noch während meines Studiums, ne? Also es war ja noch eine Zeit, wo Musikjournalismus noch ein bisschen anders auch ausgestattet war, beziehungsweise die Plattenfirmen waren so ausgestattet, dass sie MusikjournalistInnen zu Interviews geflogen haben. Das heißt, ich bin sehr viel noch in dieser frühen Zeit in Amerika gewesen, häufig für Interviews nach New York geflogen, nach L.A., nach Miami, nach Houston. Wirklich manchmal auch wirklich nur so für ein Interview dahin und dann nächsten Tag wieder zurück. Also so völlig absurd. Mhm. Wobei ich immer versucht habe, noch ein paar Tage ranzuhängen und sei es, dass ich es irgendwie aus eigener Tasche bezahlen musste. Und diese Zeit war super, weil ich war eben Freelancer, habe frei für Juice und dann auch für Specs geschrieben, was ja ein großer Traum von mir war, weil ich einfach Leser des Magazins war. Habe dann eine Kolumne in der Specs bekommen, also eine regelmäßige Kolumne, wo ich auch über Hip-Hop und R&B und so, ne, damals sagte man urbane Musik geschrieben habe. Und dann habe ich ja noch für viele andere Magazine auch so aus diesem Piranha Media Verlag geschrieben, ne, wo auch Juice und Specs erschienen sind damals. So, da gab es irgendwie das Piranha Magazin, das war so ein Umsonst-Magazin, was im Saturn immer an der Kasse stand und was jeder so, der eine CD gekauft hat, da irgendwie mitbekommen hat. Fürs Burger King Magazin, für Rhythm, das Reggae Magazin, Groove, das elektronische Magazin, also diese ganzen Hefte aus dem Verlag halt, ne, weil ich war dann da eben so, ja, Autor. Das waren ja oft auch die gleichen Leute, die an den verschiedenen Titeln so im Hintergrund gearbeitet haben und dann hat man da eben so seine Aufträge bekommen. Dann war ich fertig mit dem Studium und habe in der Anwaltskanzlei in Hamburg angefangen zu arbeiten. Ich hatte mich so ein bisschen spezialisiert auf Medien- und Entertainment-Recht, weil das so am ehesten noch dem so nahe kam, was mich eben privat interessiert hat. Habe dann im Referendariat eine tolle Kanzlei gefunden von einer noch relativ jungen Anwältin damals, die viel Medienrecht gemacht hat. Also gerade so Prominente verteidigt gegen die Bild-Zeitung und Axel Springer und so. Das fand ich dann auch richtig cool, Da hatte man immer so ein bisschen dieses Robin Hood-Gefühl, also dass man so auf der richtigen Seite steht und den bösen Springer Verlag verklagt im Namen irgendwelcher SchauspielerInnen und so weiter. Das hat auch Spaß gemacht, aber als ich dann fertig war mit dem Studium und dann habe ich da auch eine Stelle als Anwalt bekommen, in Teilzeit zunächst. Und habe dann aber irgendwie auch gemerkt, das ist nicht das, was ich machen will. Ne? Das ist cool, das ist in Ordnung. Aber ich will eigentlich was anderes. Und dieses freie Schreiben, das hat sehr viel Zeit und Leidenschaft bei mir eben. Also habe ich da viel investiert. Und nach ungefähr anderthalb Jahren, die ich da in dieser Kanzlei war, kam der schon benannte Davide Bortot auf mich zu und fragte, ob ich vielleicht seine Position als Chefredakteur der Juice übernehmen wollen würde, weil er nämlich das Magazin verlässt nach über 5 Jahren und jetzt irgendwie woanders hingeht und ja, er halt das Heft in guten Händen wissen möchte und das Gefühl hatte, ich wäre der Beste, um dieses Heft zu übernehmen, aus seiner Sicht. Ja, und dann habe ich das mir genau überlegt und mit meinem Umfeld besprochen und bin dann nach München gezogen.
Obwohl es da schon eine Redaktion gab, die auch vor Ort war, wurdest du trotzdem als Chefredakteur angeschrieben und nicht die Leute, die dort saßen.
Ja, wenn du es jetzt so sagst, klingt das ein bisschen so, als müssten die jetzt irgendwie, hätten die so ein Anrecht drauf gehabt, da irgendwie diesen Posten.
Ist ja zu häufig so, ne?
Na, gab es auch Leute, die sich das gewünscht hätten oder so. Aber eigentlich wurde ich ich wurde da sehr positiv aufgenommen. Und ich glaube auch, die Redaktion, in die ich damals gekommen bin, ich glaube, keiner von denen hätte das gewollt, das Magazin als Chefredakteur zu übernehmen. Aus den verschiedensten Gründen. Aber das war schon richtig auch so von Davide überlegt, dass ich da vielleicht besser für geeignet bin.
Davide Bortot war ja vor Stefan Chefredakteur bei der Juice. Ich habe ihn mal gefragt, warum er Stefan zu seinem Nachfolger gemacht hat.
Warum ich damals wollte, dass Stefan das übernimmt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ist ja auch schon fast 20 Jahre her und da trügt dann die Erinnerung mal. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir freundschaftlich verbunden waren und uns einfach sehr gerne mochten und Zeit miteinander verbracht haben, auch über die Arbeit hinaus. Nicht so viel, ich war noch in München, eher in Hamburg. Aber wenn wir uns gesehen haben, war es immer super nett und ich denke, dass auch so, ja, so ein unterbewusstes Gefühl von Kontinuität eine Rolle gespielt hat. Hatten halt irgendwie einen ähnlichen Musikgeschmack, ähnliche Referenzen in Amerika, was Medien und im Besonderen auch Schreiben angeht. Und deswegen hatte ich wohl den Eindruck, dass es damit in guten Händen sei. Heute muss ich auch sagen, dass diese Praxis, quasi nach seinem Bilde zu heiern, natürlich auch Probleme mit sich bringt und Nachteile hat und auch nicht unbedingt gesund ist. Aber damals war ich halt Mitte 20 und hatte nicht diese Weitsicht. Und ich bin natürlich trotzdem froh, dass Stefan das gemacht hat, weil er einfach einen krass guten Job gemacht hat, ja auch viel länger als ich. Und ich das Heft auch danach immer noch gerne gelesen und auch gerne dafür geschrieben habe. Insofern dann irgendwie doch alles richtig gemacht. Auch wenn ich heutzutage mir dessen vielleicht ein bisschen mehr bewusst bin, dass damals viele Personalentscheidungen unterbewusst auch aus so einer unterbewussten Vorstellung herausgetroffen wurden, wie etwas zu sein hat und was gut ist und was falsch ist, weil man eben stark von sich selbst auf andere geschlossen hat. Was ja auch wichtig ist für den ganzen Bums, eigener Style und so, aber natürlich andere Leute ausschließt und damit auch nicht unbedingt für Innovation sorgt.
Mehr über Davide Bortots Zeit als Juice-Chefredakteur hört ihr in Thematakt Folge 36. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter mit Stefan. Wer war dann damals Juice-Redaktion?
Wir waren, als ich kam, zu viert. Also neben mir Markus Werner. Der war vor allem Bildredakteur, aber hat auch geschrieben und einfach ein ganz langjähriger Mitarbeiter der Juice. Dann Joe Sirka. Der hat sich vor allem um amerikanischen Hip-Hop und um Mode gekümmert, hat da eben auch mit der Sales- und Marketing-Abteilung eng zusammengearbeitet. Und hat die Juice-CD zusammengestellt. Der dritte oder vierte dann im Bunde war Marc Leopold Seder. Der ja auch, also wenn man sich mit dem Magazin und der deutschen Hip-Hop-Journalismus-Geschichte irgendwie auseinandersetzt, dann kennt man den Namen auf jeden Fall. Marc war auf jeden Fall der langjährigste Autor, der Mitarbeiter der Juice. Und ist er auch noch lange dann danach dabei geblieben.
Und wie war dann deine Arbeit dort? Also was hat sich geändert vom Redakteur, freier Redakteur sein zu ich wechsle die Stadt und bin jetzt Chefredaktion und musstest dich ja eben alles um alles kümmern, denn du sagst, um die, dass das Heft einfach draußen sein kann, ne? Und dass alles fertig ist, jeder Text, jedes Bild und das ganze Ding rauskommen kann.
Ja, genau. Meine Verantwortung war am Ende, dass jeden Monat dieses Heft erscheint zu dem angesetzten Zeitpunkt, also dass es halt eben an einem bestimmten Termin im Druck landet, alle fertigen PDFs oder InDesign-Dokumente. Und auch natürlich war ich verantwortlich für die Auflage und letztendlich auch für das Business Development auf eine Art und Weise. Also ich habe mich auch darum gekümmert, dass wir dann irgendwie eine Facebook-Präsenz ins Leben gerufen haben und einen Twitter-Account und dass wir einen YouTube-Kanal gestartet haben und einen Videoredakteur eingestellt haben, zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht besonders viele Leute gemacht haben. Das war halt wirklich noch so, wir reden jetzt von Ende der Nuller bis Anfang der 10er Jahre, als ich dann die Juice verlassen habe. Und ja, das war ein sehr toller Job. Also ich schaue da extrem gerne drauf zurück. Auch ne, neulich hat mich gerade mal jemand gefragt, was so der beste Job in meinem Leben war. Und da habe ich sofort gesagt, die Juice-Chefredaktion war irgendwie das Erfüllendste auf eine Art und Weise, weil ja, du hattest einfach jeden Monat am Ende des Monats dieses Heft in der Hand und du wusstest, was du gemacht hast und dass sich das alles irgendwie gelohnt hat dafür. Und ich war extrem stolz auf unsere Arbeit und auf unser Team. Wir hatten ein extrem angenehmes Miteinander in der Redaktion, wie ich finde. Wir sind dann ja mitten in meiner Zeit sozusagen nach Berlin umgezogen. Dann ist die Hälfte der Redaktion zurückgeblieben, sage ich jetzt mal, in München und eben nicht mitgegangen und auch nicht weiterhin bei Juice beschäftigt gewesen. Und dann sind aber neue Leute an Bord gekommen. Das hat das Magazin auch nochmal ziemlich nach vorne gebracht, wie ich finde, zu dem Zeitpunkt. Ja, und es waren sehr, also ne, extrem viele verschiedene Aufgaben. Ich habe selber Geschichten geschrieben noch. Ich habe oftmals erwarteten dann auch so ne die großen KünstlerInnen, dass vielleicht sogar der Chefredakteur kommt für ein Interview, ne? Das war dann so ein bisschen auch, weiß nicht, die Ehrerbietung oder so, ne, bei bestimmten Leuten. Das heißt, das habe ich gemacht. Dann habe ich natürlich die ganzen freien AutorInnen betreut, habe geschaut, dass alles die Gewerke ineinander greifen mit der Schlussredaktion, der Grafik, der Artdirektion, Sales- und Marketing-Ansprechpartner war ich. Das war auch nicht immer einfach, weil die natürlich immer Druck machen. Ne, dass man irgendwie auch vermarktbare Inhalte schafft und dass das Cover auch irgendwie kommerziell genug ist und so. Und unserem Verleger gegenüber war ich eben verantwortlich für die verkaufte Auflage am Ende. Ne? Also das war schon ein großer Druck, der da für mich auch herrschte, aber es war auch eine sehr erfüllende Aufgabe.
Kannst du sagen, dass es dich nie beeinflusst hat, wenn du jemanden kennengelernt hast oder auch besser kanntest, gerade wenn man dann in Berlin lebt und sich häufiger über den Weg läuft, ihm dann vielleicht doch eine bessere Albumbewertung zu geben, als du es normalerweise vielleicht gemacht hättest?
Ey, klar. Also das würde ich überhaupt gar nicht abstreiten wollen. Ich glaube nicht an irgendeine Form von Objektivität im Musik- und Kulturjournalismus. Das muss ich erstmal vorab sagen. Ne? Also wenn ich eine Rezension schreibe, ist das immer eine subjektive Meinung. Und da kann man auch meines Erachtens nicht viel drüber diskutieren. Dass das persönliche Kennenlernen von Leuten auch Einfluss darauf hat, wie man die Musik wahrnimmt, stimmt ganz sicher. Und da sollte man sich vielleicht dann auch selber so ein bisschen checken, ob man auch die richtige Person ist, um das zu machen. Ne? Also das kommt dann auch darauf an, was es ist. Manchmal kann zum Beispiel eine persönliche Nähe zu einer sehr guten Geschichte führen. Ich weiß noch, ich erinnere mich daran, dass wir damals den Toxic, ne, den Tobias Kargoy von hiphop.de, der hat eine Titelgeschichte über Snagger und Pillard geschrieben. Und es kam ziemlich offensichtlich raus, dass der auch irgendwie cool mit denen war, auch mit denen abhängen und so. Weiß nicht, ob jetzt privat oder so, aber da war auf jeden Fall eine große Nähe da. Aber dadurch war die Geschichte auch so gut, weil dadurch hat der denen auch, ich sage jetzt mal, Sachen entlockt, die sie vielleicht sonst in einem Interview mit jemandem, den sie nicht so gut kennen, nicht gesagt hätten. Und das war dann auch für die LeserInnen am Ende, glaube ich, interessanter als jetzt so ein Standard 0815-Interview. Bei Rezensionen muss man, glaube ich, gucken. Ne? Also ich habe zum Beispiel also in meiner Zeit in Berlin dann durchaus enge Beziehungen zu einigen Leuten gehabt. Also ich habe schon versucht, eigentlich nie Freundschaften zu KünstlerInnen aufzubauen. Und ich glaube, ich hatte auch nicht wirklich welche. Aber es gab KünstlerInnen, mit denen ich auf jeden Fall ein näheres Verhältnis hatte als andere. Und dann muss man sich wirklich so genau fragen, ob man zum Beispiel eine Rezension über ein Album von dieser Person schreiben sollte. Ne? Und ob nicht vielleicht das dann, und ob ich jetzt selber jetzt diese Entscheidung immer richtig getroffen habe, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir immer mit bestem Wissen und Gewissen versucht haben, diese Themen auch aktiv zu diskutieren in der Redaktion. Und auch ne, zu benennen, dass wir vielleicht irgendwo ein Näheverhältnis haben und dass wir dann vielleicht irgendwie auch die anderen fragen, hey, sollte das vielleicht jemand von euch machen oder so, ne? Aber ja, das ist immer dann auch eine individuelle Frage, weil du kannst ja, wenn du in dieser Branche arbeitest, gerade in Deutschland, das ist dann irgendwie eine Musikbranche ist schon klein, Hip-Hop-Branche dann nochmal speziell ist noch kleiner, habe ich gemerkt. Das ist ja wirklich ein Haufen von irgendwie 200-300 Leuten irgendwie, die eigentlich überall sich um sich selber drehen so. Und dann kennst du die Leute nach einer Zeit und dann hast du auch in irgendeiner Form eine Beziehung zu denen, sei die positiv, negativ, neutral. Und das komplett abzuschalten und auszustellen, halte ich für unmöglich. Das ist für mich die bessere Variante, damit irgendwie offen umzugehen und das zu thematisieren.
Ja, denke auch, dass das schwer möglich ist. Also mir könnte auch sogar so eine Geschichte, wie du zu Nas erzählst, glaube ich, die Musik madig machen unter Umständen, dass man dann irgendwie denkt, so okay, ich habe dich jetzt kennengelernt und irgendwie habe ich jetzt weniger Spaß daran, das zu hören, weil so.
Puh, da sagst du was. Also ich kann auf jeden Fall ganz klar sagen, dass mir die vielen Jahre, die ich mich beruflich mit gerade mit dem deutschen Hip-Hop auseinandergesetzt habe, mir die Musik, also mir es eigentlich unmöglich gemacht haben, die Musik noch neutral zu hören. Ja, also ich meine, ich kann eigentlich klar sagen, ich höre heute keinen deutschen Hip-Hop mehr. Privat als Musikhörer. Und das liegt, glaube ich, vor allem an zwei Entwicklungen. Das eine ist eben meine eigene Beziehung zum deutschen Hip-Hop. Dieses zu sehr hinter die Kulissen gucken, zu viel mitbekommen, zu viel wissen, zu viel die Menschen auch kennenlernen und deren Persönlichkeiten und Struggles und so weiter. Und das andere ist eben eine musikalische Entwicklung, die ungefähr seit 2015, 16 eingetreten ist, die einfach mir nicht zusagt und mir mit meinem Musikgeschmack nichts zu tun hat. Und diese beiden Entwicklungen parallel haben dazu geführt, dass ich mich von dem deutschen Hip-Hop eigentlich komplett entfremdet habe auf eine Art und Weise. Aber ja, das, was du sagst, ist schon richtig. Ne? Never meet your heroes, sagt man ja. Ne? Und ich kann auf jeden Fall sagen, in manchen Fällen stimmt das, in vielen Fällen war es aber auch großartig, meine Helden zu treffen, vor allem in ihren jetzt wie so, ne, in so einem Doku-Film, ne, in ihrem natürlichen Habitat, ne? Also wirklich irgendwie dahin zu gehen, wo diese Platten entstanden sind, die ich als Jugendlicher so toll fand und mich da rumführen zu lassen von den Leuten und das zu sehen mit eigenen Augen, das war ein Privileg, das ich nicht missen möchte.
Hast du sonst noch absurde Interviewsituationen erlebt?
Oh, so viele. Aber es ist dann immer, wenn einer fragt, dann fallen einem natürlich die krassesten eigentlich nicht ein. Aber es gab wirklich viele. Ich muss immer wieder an eine ganz frühe Situation denken, die war auch so absurd. Das war kurz nach meinem NAS-Interview, auch noch während meines Praktikums, glaube ich. Da habe ich Exhibit interviewt, ne? Hier, Pimp My Ride. und bin in das Hotel gekommen und da meinte die Promoterin, die ich auch ganz gut kannte schon, ey, der hat das Interview irgendwie nicht auf dem Schirm oder hat keinen Bock, der ist auf jeden Fall unten im Spa mit seiner Freundin. Und wenn du Bock hast, probier's. So, ich gebe dir meinen Bademantel und kannst ja mal runtergehen und mal anklopfen, vorsichtig und fragen. Und dann ich, so junger Hip-Hop-Journalist, halt gedacht, klar, mach ich. Und bin dann wirklich da runtermarschiert im Park Hyatt Bademantel und hab halt Exhibit, der da mit seiner Freundin auf so einer Liege gechillt hat, dann einfach angequatscht. So, hey, ich bin der Journalist, der mit dem du eigentlich seit 10 Minuten ein Interview hast. Und da war er erst so ein bisschen, also hat man so gesehen, ne, der war kurz angepisst und dann hat er aber sehr schnell umgeschaltet und fand es eigentlich ziemlich cool, den Move. Und hat dann gesagt, ja komm, ich will jetzt in die Sauna gehen, kommst du mit, machst du dein Diktiergerät an und dann reden wir 20 Minuten in der Sauna. Und so war es dann auch. Zwischen irgendwelchen, naja, wer so in Hamburg im Park Hyatt Hotel in der Sauna sitzt, ne, so irgendwelche Geschäftsmänner und irgendwie so, ne, so gut situierte Leute, mittendrin Exhibit mit Cornrows und ich. Und haben irgendwie über West Coast Rap geredet. Aber ja, ey, solche Stories sind sehr viele passiert im Laufe der Jahre und für mich waren immer die beeindruckendsten Geschichten die, wo ich irgendwo hingegangen bin, um die Leute zu treffen, gerade in New York, aber auch in Los Angeles oder wo ich war in Prag, absurdeste Geschichte überhaupt. Ich wurde angerufen, hast du Bock, Common zu treffen? Auch ein alter Held von mir, der hat zu der Zeit an seinem Album Finding Forever gearbeitet. Ne? Bee war gerade rausgekommen, das galt so als das Album, das Common irgendwie wieder auf die Landkarte gesetzt hat und so ein moderner Classic, hat glaube ich 5 Mics in der Source bekommen und dann der Nachfolger Finding Forever sollte komplett von Kanye West produziert sein. Und es hieß, ja, er arbeitet gerade in Prag, weil er da irgendwie einen Film dreht. Er hat auch als Schauspieler gearbeitet und ist da in so einem Studio. Und wenn du Bock hast, flieg doch da mal hin und verbring einen Tag mit dem. Und dann habe ich das gemacht, bin ich irgendwie dahin, völlig merkwürdig, irgendwie in Prag abgeholt worden von einem Auto und dann irgendwo raus in die Outskirts. Und da war dann auch so ein komischer Studiokomplex und da saß Common mit seinen 3-4 Leuten und hat da an diesem Album gearbeitet. Und ich war dann den ganzen Tag da. Der hat mich erstmal ignoriert, hat einfach sein Ding gemacht und eine Strophe von einem Song, Don't Break My Heart heißt der auf dem Album, hat der halt da aufgenommen an dem Tag. Immer wieder diese Strophe. Und da habe ich halt, saß da in der Couch und habe halt dem zugeschaut, wie der so arbeitet. Und solche Sachen, das ist halt für mich, ich weiß nicht, ob Leute das verstehen können, aber für mich hat das extrem einen Wert und eine Erinnerung, dass ich da einfach saß und dem bei der Arbeit zuschauen durfte. Und dass ich den dann abends irgendwie beim Essen noch eine Dreiviertelstunde interviewt habe, war dann ein netter Nebeneffekt noch so, ne? Oder ja, also ich will jetzt auch nicht zu viele von solchen Anekdoten auspacken. Vielleicht noch ganz kurz, Pharrell Williams in Miami auf einem Hotelbalkon am Ocean Drive war auf jeden Fall ein Highlight. Kanye West mehrfach zu treffen war krass, also nicht immer positiv krass, aber einfach interessant. 50 Cent war heftig so, immer wieder charismatischer Typ, wahnsinnig guter Interviewgast. Also, ne, und dann habe ich aber auch sehr viel so eben deutsche KünstlerInnen interviewt und muss auch sagen, dass ich da bald mehr Lust drauf hatte, als irgendwie mit den US-Stars mich zu treffen, weil das dann doch immer so sehr nach Protokoll lief. Wenn es jetzt nicht sowas war wie bei Common in Prag, dann war es halt schon wie bei Nas, ne? Irgendwo 10 Minuten in einem Hotel. Und das habe ich halt auch jahrelang gemacht, auch als Lohnschreiber, sage ich jetzt mal, für Magazine, wo ich dann auch teilweise viele so R&B-Sängerinnen in einem Hotel getroffen habe, die jetzt gerade einen Hit hatten, ne? Von, weiß ich nicht, Cassie bis Amory und wie sie damals alle hießen, so, ne? Viele von denen erinnert man sich auch nicht mehr so krass dran, aber die habe ich halt dann irgendwie mal 10 Minuten getroffen, interviewt, eine Geschichte geschrieben. Dann hatte ich irgendwann da nicht mehr so Lust zu, sondern ich wollte, wenn, dann wirklich auch versuchen, meinen journalistischen Ansprüchen gerecht zu werden und gute Geschichten zu schreiben. Und das ging mit deutschen Künstlerinnen besser, weil man die dann auch so ein bisschen, ne, ich war dann ja bei der Juice und dann wollten die da ja auch gerne rein und wollten auch gerne vielleicht irgendwie eine große Geschichte bekommen und dann hat man halt Bedingungen gestellt, hat mal gesagt, ey, klar, können wir machen, aber dann musst du Zeit haben für uns und dann musst du uns auch irgendwie die Möglichkeit geben, vielleicht mit dir irgendwo hinzufahren oder ja, anderweitig eben Zugang zu dir und deinem Leben zu bekommen, dass wir auch eine Geschichte schreiben können, die das verdient hat.
Ihr wart ja auch recht transparent. Also ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du da noch Chefredakteur warst, aber irgendwann stand auch mal im Vorwort, dass Savage, glaube ich, aufs Cover wollte. Und wenn er nicht aufs Cover kam, hat er kein Interview gegeben. Und das habt ihr, glaube ich, dann da reingeschrieben. Das fand ich recht cool, dass es da so offen war, auch gerade weil es, ich bin mir recht sicher, dass es Savage war.
Also es kann sein, dass das nach meiner Zeit war, aber wenn, ich müsste dich korrigieren, wenn es um meine Zeit ginge, da war das nicht so mit Savage, sondern mit Torch. Savage, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zu Savage. Savage war auch öfter bei uns auf dem Cover in meiner Zeit und wir haben sogar eine komplette Sonderausgabe über ihn gemacht und so. Also das war eigentlich immer alles cool und wir hatten nie größere Dispute jetzt in dem Sinne. Aber mit Torch hatte ich mal so ein Erlebnis, wobei nicht mit ihm persönlich, weil ich ihn zu dem Zeitpunkt gar nicht persönlich kannte. Aber uns wurde von seiner PR-Person damals eben klar ausgerichtet, dass Torch nur ein Interview geben würde, wenn er aufs Cover der Juice käme. Und dass er darauf ja auch irgendwie einen Anspruch hätte. Und das haben wir dann sofort eigentlich, also haben wir besprochen und für uns entschieden, dass das nicht geht. Unabhängig davon, ob er das in Anführungszeichen verdient hätte, was ich sowieso immer schwierig fand, diese Argumentation. Aber das mal unbenommen, natürlich, Torch ist einer der absolut ikonischsten deutschen Rapper so, ne, und hat die ganze Geschichte geprägt. Aber alleine, dass er diese Bedingungen geknüpft hat, hat uns eigentlich dazu gebracht zu sagen, nee, auf keinen Fall, das machen wir nicht. Weil das für uns so das Gefühl, es gab uns das Gefühl, dass wir irgendwie gekauft werden sollten auf eine Art und Weise. Ne? Es gab natürlich auch hin und wieder mal solche Versuche von irgendwie so KünstlerInnen und vor allem so deren GeschäftspartnerInnen dann zu sagen, hey, Künstler XY soll jetzt aufs Cover bei euch, was kostet denn das? Ne? Oder was können wir denn tun, dass das passiert? So. Und da haben wir uns halt immer gegen verwehrt. Und bei Torch hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, das nicht um das gleichzusetzen, ne? Natürlich hat er nicht Geld geboten dafür, das wäre da überhaupt nicht, sondern er hat einfach auch eine Verknüpfung vorgenommen und eine Bedingung gestellt und gesagt, ich gebe euch das Interview nur, wenn ihr mir zusichert, dass ich aufs Cover komme. Und da, ich weiß auch nicht, da war so ein bisschen ein journalistischer Ethos, der uns das untersagt hat, darauf einzugehen, auch wenn er das mit Sicherheit verdient hätte und wir auch ein Torch-Cover gemacht hätten, vielleicht grundsätzlich. Ne? Aber wir wollten in dieser Entscheidung frei bleiben und uns dann nicht committen. Das weiß ich eben. Mhm. Aber mit Savas, das kann ich nicht bestätigen. Also das war definitiv nicht in meiner Zeit.
Vielleicht irre ich mich auch. Ich habe ihn mit Torch verwechselt. Aber gab es einen allgemeinen Fehler, wo du sagst, in der Juice-Zeit hättest du manche Sachen irgendwie anders machen können, sei es irgendwie ein Cover oder auch generell Ausrichtung. Also gerade diese riesen Internetfrage ist ja natürlich auch ein Mammutprojekt, was man da irgendwie angehen musste und wo man eigentlich, außer man hat viele Ressourcen, nur scheitern kann.
Oh, es gab viele Fehler. Wir haben viele Fehler gemacht. Aber wie denn nicht, weißt du? Also da muss man mal ein bisschen unsere Situation sehen. Wir waren eine total kleine Redaktion, ne? 4 Leute, 3,5 eigentlich so, ne? Mit einem Haufen Freelancer. Wir hatten keine irren Budgets. Wir hatten, keiner von uns hatte eine journalistische Ausbildung in dem Sinne. Ne? Wir waren eigentlich ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die eben Musikfans waren und Hip-Hop-Fans waren, aber jetzt in dem Sinne ein journalistisches Volontariat oder Studium hatte eigentlich keiner von uns. Und wir hatten auch keine Führung in dem Sinne. Ne? Also wir hatten jetzt keine Anleitung, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen sollen. Oder ne? In einem größeren Verlag hast du dann ja irgendwie erfahrenere KollegInnen, mit denen du vielleicht mal darüber sprechen kannst oder die dich da so ein bisschen coachen können. All das hatten wir halt nicht. Wir mussten eigentlich alles irgendwie mal selber herausfinden und für uns selber entscheiden, wie wir das jetzt handeln. Und da sind natürlich viele Fehler gewesen. Aber ich bin irgendwie kein großer Fan davon, so auf so eine Zeit zurückzuschauen und sie dann so durch so eine negative Brille anzugucken. Ich glaube immer noch, dass das überwiegend toll war, was wir da gemacht haben. Ich glaube, dass die Qualität sehr, sehr hoch war. Unsere Ansprüche ans Magazin machen waren sehr, sehr hoch. Und wenn ich Fehler benennen sollte, dann war es sicherlich irgendwie nicht früher voll aufs Internet zu setzen. Wobei man da auch sagen kann, ich meine, wir als Redaktion, wir waren angetreten, um ein Printmagazin zu machen. Wenn man dieses Versäumnis bei jemandem sehen will, dann würde ich auch so ein kleines bisschen auf den Verlag verweisen, der da hätte vielleicht auch ein bisschen aktiver investieren müssen. Na, das kann man schon sagen. Und gleichzeitig, ja, andere Fehler, die wir gemacht haben. Sicherlich mal eine Cover-Entscheidung, die sich langfristig nicht als die richtige rausgestellt hat. Auch vielleicht mal eine Albumbewertung, die die damals ominösen 6 Kronen, die es dann mal für ein Album gab, wo man nach ein paar Jahren sagen würde, Busta Rhymes, The Big Bang, weiß ich nicht.
Auch dran gedacht.
Braucht jetzt nicht, also aus heutiger Perspektive braucht es dafür wahrscheinlich keine 6 Kronen. Aber damals haben wir wirklich daran geglaubt und wir hätten nachts um 3 auf einer Party so leidenschaftlich dafür argumentiert, dass du danach gesagt hättest, okay, die haben recht.
Ich habe es mir gekauft wegen euch.
Und fandst du es gut?
Also ich glaube, ich habe mir alles, was ich gekauft habe, fand ich irgendwie gut, weil ich es mir gekauft habe. auch. Ne? Das war so diese Psychologie dahinter, weil man wollte sich auch die Fehlinvestition vielleicht nicht eingestehen. Es war halt sehr, also ich fand es wenig homogen. Ne? Also Touch It ist ja ein mega elektronischer Beat. Dann hat er halt irgendwie Stevie Wonder Feature drauf gehabt. Und so. Also es ist halt so sehr zusammengewürfelt und war, glaube ich, dieser Hype dahinter. Ne? Und Dr. Dre, also auch das fand ich, war immer so ein bisschen Running Gag, ja auch in der Juice ja auch offensichtlich. Ne? So, wann kommt das nächste Dr. Dre Album? Wann kommt das nächste Wu-Tang Album? Und ich als nicht so, also ich bin ja mit der Juice 2005 eingestiegen. Ich hatte jetzt nicht so viel Plan von der Geschichte. Ich habe jetzt 36 Chambers nicht, als es rauskam, gehört oder sowas. Ich bin dann einfach davon ausgegangen, okay, das muss das Überkrasseste überhaupt sein. Und so war es auch eigentlich bei den Alben des Monats, auch bei Kanye West. Kann sein, dass du dann den Artikel auch dazu geschrieben hast. Das war ja, glaube ich, ein kleinerer, nicht so ein Interview, sondern so ein Artikel eingewebt, wo er dann auch schon, glaube ich, als Late Registration rauskam, also das zweite Album, sich mit Michael Jackson verglichen hat und so. Und irgendwie hat mich auch der Größenwahn plus dann dieses das Album des Monats, plus er war dann irgendwie noch bei den MTV Music Awards und hat dann Gold Digger da performt. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mir direkt auch die Premium-CD gekauft hat. Aber da habe ich mir wirklich viele Alben gekauft und ich glaube, bereut habe ich da jetzt nichts. Also auf The Big Bang fand ich auch viele Songs gut, aber so als Album, gerade mit 6 Kronen stimmt schon, würde ich jetzt auch nicht unbedingt geben, weil es, ich glaube, für mich bräuchte dann so ein 6 Kronen Album ein bisschen mehr Homogenität oder so, ein bisschen mehr, dass ich es greifen kann.
Ja, verstehe ich total und ich würde es heute auch, also rückblickend, wie gesagt, nicht nochmal so sehen. Ich muss auch sagen, ich glaube, das ist auch gar nicht in meiner Amtszeit gewesen, fällt mir gerade ein. Kann sein, dass ich gerade David Abortor total in die Pfanne haue, weil das müsste eigentlich noch bei ihm gewesen sein. Weil das ist 2006 erschienen und da war ich gerade noch nicht da. Aber ich weiß auch, dass ich in der Diskussion irgendwie involviert war und auch Feuer und Flamme für dieses Album war und unbedingt da fand, dass man dafür 6 Kronen geben musste. Aber ja, solche Entscheidungen, die sind dann natürlich manchmal langfristig nicht diejenigen, ja, zu denen man da noch so steht. Wir haben auch einige Künstler verschlafen, ganz klar. Also die Anfänge von denen, ne, wo wir da am Anfang vielleicht skeptisch waren und es irgendwie noch nicht so gefühlt haben und irgendwelche Manager zu uns kamen und gesagt haben, ey, ich habe hier das allerheißeste Thema und uns das gezeigt haben und wir waren eher so, keine Ahnung, geht so. Aber die haben vielleicht in diesen Demos schon was gehört, was wir eben noch nicht so sehen konnten und was dann später aber klar wurde, okay, da die hatten den richtigen Riecher und das ist dann riesengroß geworden. Ne? Konkret jetzt? Also keine Ahnung, aber ich kann, also ne, konkrete Namen kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich mir völlig bewusst ist, dass ich selbst zum Beispiel oft sehr viel skeptischer gegenüber Gangster-Rap-Sachen war, die jetzt neu rauskamen. Wo ich halt gesagt habe, irgendwie das Thema für mich so ein bisschen auserzählt. Ne? Also es gab halt irgendwie schon Bushido und dann auch Haftbefehl irgendwann, den ich großartig fand. Ne? Also ich war ein riesen Haftbefehl-Fan. Ich habe die frühen Demos von dem auf einem, also auch ganz krass, ich war auf dem Splash, ne? Und der damalige Manager von Haftbefehl, auf jeden Fall hat er sich also als Manager von Haftbefehl damals geriert. Das war noch kurz bevor er dann zu echter Musik gegangen ist. Der hat mir Demos von dem auf dem Parkplatz gezeigt, im Auto. Und ich habe gedacht, das gibt's nicht, das ist so gut, das ist so krass, das wird alles in Deutschland auseinandernehmen und verändern. Und genauso ist es dann ja auch passiert. Ne? Also in dem Moment hatte ich sozusagen den richtigen Riecher, aber oft genug habe ich das auch erstmal nicht so gesehen, bis dann irgendwann eben die Öffentlichkeit gesagt hat, ja, aber ne, das ist doch riesengroß und funktioniert doch jetzt. Und dann sind wir eigentlich auch in der Regel mitgezogen und haben halt gesagt, ja, okay, wenn Leute das alle cool finden, nee, ne? Ich meine, Geschmäcker sind halt einfach verschieden, so, ne? Ja. Aber es war dann ja so, dass auch Anfang der 2010er eben der Hip-Hop in Deutschland einerseits so in diese Richtung ging, Materia, dann Casper, Crow, also eher so ein bisschen, sage ich mal, musikalischer, bürgerlicher auf eine Art und Weise. Also alles eher so, ne, weiße Mittelklasse-Jungs, wobei Martin jetzt bestimmt nicht gerne hört, dass er Mittelklasse sein soll, aber ne, von der Hörerinnenschaft und so auch jetzt so, ne. Und dann gab es aber parallel dazu ja auch eine Entwicklung, die eher den Weg von Bushido und Agro weitergegangen ist und noch krasser gemacht hat teilweise. Und ich glaube, was wir teilweise in der Zeit so ein bisschen falsch eingeschätzt haben, war, dass wir dachten, diese Richtung von Martin und Casper und Crowe, das ist jetzt die Richtung, in die Hip-Hop geht. Und deswegen verlagern wir uns voll darauf und versäumen darüber so ein bisschen das, was eben auf der Straße in Anführungszeichen passiert. Ne? Weil wir haben die Sachen schon auch gecovert, aber teilweise eben waren dann KünstlerInnen, weiß ich noch, auch mal sauer, weil sie eben so ein bisschen das Gefühl hatten, sie bekommen nicht so viel Aufmerksamkeit von uns wie eben ein Martin oder ein Casper oder so. Ne? Und das war sicherlich auch zu Teilen gerechtfertigt, denke ich. Und das hätte man wahrscheinlich, wenn man es jetzt rein im Sinne von wir bilden ab, was im deutschen Hip-Hop passiert, hätte man das auch anders machen können. Ob es jetzt ein Fehler war, tue ich mir so ein bisschen schwer damit, weil es war unsere Wahrnehmung zu der Zeit. Und wir wollten halt am Ende auch ein Heft verkaufen. Wir wollten, dass deutscher Hip-Hop wieder make German Hip-Hop great again, weißt du? So, also das war schon die Idee, weil Ende der Nuller war es mal ganz kurz, sah es übel aus, ne? Da ist ja kommerziell ging da gar nichts. Ne? Nach dem ersten großen Agro und Hype und so weiter ging dann eine Zeit lang sehr, sehr wenig und es kam auch irgendwie wenig Spannendes raus, so. Und dann hatte man das Gefühl, so mit Martin und Casper, da waren wieder Themen, die man auch in der Größe behandeln kann und wo man das Gefühl haben kann, das kann auch mal andere Leute noch reinholen und sich über die ja doch überschaubare Hip-Hop-Szene in Deutschland hinaus verkaufen und Menschen interessieren. Und das war uns eigentlich ein großes Anliegen auch, das zu supporten und zu unterstützen.
Gab es damals schon KünstlerInnen, die keine Interviews gegeben haben, also einfach aus Prinzip auch?
Ja, aber wenige. Die meisten wollten schon einfach auch gerne ins Heft, ne? Weil es gab ja noch nicht so krass viele andere Möglichkeiten, auch sich zu promoten. Social Media war noch nicht so groß und generell Internet war zwar natürlich am Start und so, aber es war irgendwie immer noch so dieses in der Juice, das war so ein Ritterschlag, ne, da irgendwie drin zu sein und auch einen großen Artikel zu haben. Und irgendwie habe ich manchmal auch das Gefühl, dass es für KünstlerInnen, die das selber auch gelesen haben, vielleicht immer so ein Traum war, da reinzukommen. Oder auch, denen war auch wichtig, was wir denken. Also es gab wirklich viele KünstlerInnen, die haben uns ihre Alben vorher geschickt und uns gefragt, wie wir das denn jetzt finden. Das wollten die einfach ernsthaft wissen. Ne? Und nicht nur, um abschätzen zu können, wie groß wird dann die Berichterstattung, sondern einfach, weil sie wirklich unsere Meinung dazu geschätzt haben.
Ja, was für ein Gefühl, mich in der Juice zu sehen, ne?
Stimmt, so ja, genau. Damals. Also, und ich glaube, für die Generation, das war wahrscheinlich so die letzte, ne, die Generation, jetzt zu der Bushido auch gehört, der ist nicht so viel jünger als ich, aber ne, der hat das auf jeden Fall noch gelesen, denke ich. Wahrscheinlich hat das irgendwo geklaut oder so am Bahnhof. Aber der hat bestimmt noch die Juice gelesen als junger Typ und gedacht, ey, da will ich rein, da will ich aufs Cover. Und das ist ein wichtiger Schritt in meiner Karriere. Und für viele war das einfach ein wichtiger Schritt. Es war auch so ein bisschen die Validierung von außen und wenn das dann nicht passiert ist, dann gab es natürlich auch mal Frust oder auch mal Wut oder irgendwie negative Vibes. So, ne? Das bleibt ja nicht aus bei dem Ganzen.
Mhm. Aber hat dich nicht zu sehr gestresst, die Negativität oder dass dann Leute irgendwie Druck gemacht haben, um aufs Cover zu kommen oder so?
Also das hat mich schon gestresst, natürlich. Und das war auch nicht immer angenehm. Und man war irgendwie in so einer komischen Position. Gleichzeitig haben Leute einen umworben und man wusste nie so recht, woran man dann auch war, ne? Also sind Leute nett zu dir, weil sie finden, dass du ein cooler Typ bist und du eben auch dieses Magazin da machst, was ihnen sicherlich auch helfen kann. Oder machen sie es wirklich nur aus Berechnung? Und andersrum genauso, ne? Wenn Leute irgendwie Strategien entwickeln, versuchen sie, dich jetzt einzuschüchtern oder zu bedrohen am Ende sogar. Wie ernst ist sowas zu nehmen? Da muss man erstmal umgehen lernen. Und auch wieder hier. Wir hatten halt keine so richtigen Vorbilder, an die wir uns da wenden konnten und fragen konnten, wie geht ihr mit sowas um? Ne? Wenn dann mal einer, weiß ich nicht, wütend war über eine Rezension und dann irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen lauter geworden ist oder so. Ne? Wie geht man damit jetzt um? Ne? Als JournalistInnen müssen wir ja unsere Meinung frei äußern können und dazu dann auch stehen in der Diskussion. Und gleichzeitig sind da ja auch immer Menschen mit verbunden und dann geht man eben auch, also da muss man irgendwie auch gucken, dass man halt nichts schreibt und nichts veröffentlicht, was man den Leuten nicht vielleicht auch irgendwie face-to-face sagen würde oder so, ne?
Mhm. Was hat ja am meisten Spaß gemacht im Chefredakteursjob?
Schon so diese, einfach diese Schnittstelle zu sein, wo alles zusammenläuft irgendwie. Also ne, vor allem auch am Anfang die Themensitzung zu machen, zu schauen, was ist da und dann zu entscheiden, welche Themen behandeln wir, in welchem Umfang, welche AutorInnen sind die richtigen für diese Themen und da wirklich dann auch mit den AutorInnen reinzugehen in die Ausrichtung inhaltlich, was wollen wir erzählen, was ist irgendwie der, was ist die Story, so, ne? Also immer eigentlich die inhaltliche Arbeit an den Themen, am Journalismus und das wiederum hat für mich für eine lange Zeit aufgewogen, dass man auf der anderen Seite eben auch viel Stress hatte, viel Diskussionen geführt hat, Manager, Plattenfirmen, KünstlerInnen und da eben auch diese ganzen, der doch teilweise auch negativen Vibes hatte. Das ging für ein paar Jahre für mich gut und irgendwann ist es dann so ein bisschen gekippt, weil es dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht hat und dann habe ich aufgehört.
Warum Stefan als Chefredakteur aufgehört hat und wie sein Weg dann genau weiter verlaufen ist, hört ihr in der nächsten Thema-Takt-Folge. Also folgt dem Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Lasst gerne eine Sternebewertung bei Spotify und unterstützt per thematakt.de/spenden oder paypal.me/thematakt. Vielen Dank Lina, Andreas, Pascal und Paul für eure Unterstützung per Steady. Für mehr Infos und Jobs in der Musikindustrie abonniert den Newsletter unter thematakt.de/newsletter und natürlich auch den Newsletter von Stefan, Zen Sounds. Findet ihr unter zensounds.de und verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Ich fand diesen Teil vom Interview schon sehr, sehr spannend, persönlich und eine schöne Zeitreise. Teil 2 ist auch super geworden. Der erscheint eine Woche nach dieser Folge. Vielen Dank an Davide Bortot für die Sprachnachricht. Danke euch fürs Zuhören und bis bald.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.